Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Das wird die Verhandlung in der Tat außerordentlich schwierig machen. Dass die SPD nicht begriffen haben wird, aller Voraussicht nach, dass sie die Wahl krachend verloren hat. Und deshalb eher in nicht gebückter Haltung, das vielleicht nicht, aber ein bisschen demütig in diese Verhandlungen gehen müsste, um vielleicht einmal den Schuss gehört zu haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha. Hallo zusammen.
Es kann keinen verwundern, worum es heute geht. Wir möchten über die Zukunft unseres Landes sprechen sozusagen. Und da wir jetzt so knapp nach dem Ergebnis, wenn überhaupt schon ein amtliches Endergebnis vorliegt nach der Bundestagswahl sind, können wir darüber nichts sagen. Wir kennen die Ergebnisse nicht, aber wir wollen euch trotzdem mitnehmen in die sozusagen politische Zukunft unseres Landes. Und dafür haben wir einen interessanten Podcast mitgebracht, der sich mit dieser Woche jetzt, was wird passieren, beschäftigt und skizziert, was auf uns so ein bisschen zukommt. Um welchen Podcast geht es, Micha?
Es geht um den Podcast Das Politikteil von Zeit bzw. Zeit Online. Mhm. Ist erschienen am Freitag vor der Wahl, 21. Februar, mit dem Titel Wer kann nach der Wahl regieren?
Genau. Das Politikteil ist, wie der Name schon verrät, ein Politikformat. Tina Hildebrand und Heinrich Weffing sind die Moderatoren dieser Ausgabe. Es gibt zwei verschiedene Varianten, die sie machen. Einmal Classico, das ist die Variante, die jetzt am Freitag veröffentlicht wurde. Das heißt, zwei Moderatorinnen zuzüglich eines Gastes. Und dann gibt es noch den Roundtable, den runden Tisch, wo sie so ein bisschen wie im Presseclub mit mehreren Leuten zusammensprechen. Diesmal ist es wieder eine Classico-Folge und sie haben sich einen Kollegen, ich sag mal, vom politisch etwas anderen Spektrum reingeholt als der Zeit. Wen haben Sie denn diesmal da, Micha?
Sie haben zu Gast den Herrn Blome.
Genau, Nikolaus. Den kennt man woher?
Den kennt man als früheren Spiegel-Kolumnisten, als konservative Stimme. Den kennt man heute aus dem ganzen RTL-Kosmos. War beispielsweise hier auch mit involviert beim Quadrell am Sonntag vor der Wahl.
Bertelsmann steckt dahinter, RTL, NTV, da ist er, glaube ich, Chefredakteur oder so, stellvertretender Chefredakteur. Also auf jeden Fall ganz oben anzusiedeln, wie du sagst, konservatives Medium, anders als bei der Zeit, das eher als liberal links einzustufen ist. Aber dadurch auch ein sehr interessantes Gespräch, finde ich. Finde ich bei sowas immer gut.
Ja, das schätze ich ohnehin an vielen Formaten, auch mit Herrn Blome, dass er sich da gern auseinandersetzt und den Dialog pflegt in dem klassischen Schema Konservative versus Linke.
Kleiner Fanboy, I knew it. Ja, gehen wir doch direkt rein in die Materie. Dieser Podcast fängt immer an mit einem Geräusch, das der Gast, die Gästin mitbringen darf. Und welches Geräusch hat Nikolaus Blome mitgebracht?
Boah, gute Frage. Ich weiß es gerade nicht.
Ach, echt nicht?
Nee.
Ach so, okay. Also es ist, man hört es auch nur so 2 Sekunden oder es ist sehr kurz. Ich hätte es aus dem Stand auch gar nicht erkannt.
Man hört nur so runtergefallene Bierdeckel.
Nein, man hört so einen lauten Hintergrund, also Menschenmengen im Hintergrund und vorne grölt jemand was. Aber es ist echt nur so ein 2-Sekünder und genau. Und diesen U-Ton, dieses Geräusch sozusagen hat Nikolaus Blome mitgebracht und erläutert es gleich. Aber ich sehe deinem Gesicht an, dass es dir jetzt wieder dämmert. Was war da zu hören?
Naja, das dämmert mir nicht wirklich. Sag mal, was zu hören war.
Ach so, weil du ach ja gesagt hast. Okay, und er hat es ja erläutert. Wie gesagt, ich hätte das Geräusch gar nicht erkannt. Es war Elon Musk, der auf der Bühne stand und sich auf die Brust und dann in den Himmel gebrüllt hat, sozusagen. So, diese ikonische Szene, über die alle gesprochen haben, ob es gegebenenfalls ein Hitlergruß war oder nicht, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall hat er das mitgebracht, erläutert so ein bisschen, warum er das mitgebracht hat. Das nur am Rande sozusagen. Und in dem Podcast sprechen sie nochmal kurz, also sie machen kurz nochmal so einen Blick zurück auf den Wahlkampf, der ja sehr kurz und intensiv war, und sprechen auch nochmal darüber, wie viele TV-Auftritte es gab, also bis zum Freitagmorgen tatsächlich, den 21.
Ja, er geht darauf ein, er wird gefragt, ob das überhaupt Sinn macht, diese Duelle. Na, was man denn als Wähler da für sich mitnehmen könne.
Also hast du auch so empfunden, dass es so viele waren wie noch nie?
Ja, ich sehe es auch so. Es waren so viele TV-Formate wie noch nie. Mhm. Es waren ja auch fast immer die Spitzenkandidaten gefordert. Ja, bei den ehemaligen Volksparteien noch weniger als jetzt bei den kleineren. Das war noch mal ein bisschen anstrengender. Und darauf geht Blome ja auch ein. Mhm. Einerseits, dass man die Anstrengungen dem einen oder anderen angemerkt habe, gerade jetzt so in der Schlussphase. Und andererseits eben auch, was kann man da für sich mitnehmen, trotzdem aus diesen Duellen.
Weil, wie viele hast du denn gesehen? Duelle, Quadrelle, Spitzenrunden, ich weiß gar nicht,
glaub, wie alle ich habe das, also nach meiner Erinnerung, habe ich das Duell gesehen mit Merz und Scholz.
Das war
auch
das
nicht
erste,
komplett.
Ne?
Mhm. Und das Quadrell jetzt am Sonntag vor der Wahl. Mhm. Und mir persönlich hat das gereicht, aber es gab ja viel mehr Formate noch, wo das irgendwie thematisiert worden ist. Mir oft so zu unterkomplex, weil viele Themen dann halt gar nicht angesprochen worden sind, viele Wählergruppen nicht angesprochen worden sind. Thema Wohnen, Thema Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft. Also ich glaube, zu KI hat nicht einer mal eine Frage bekommen. Ja.
Das hat ja wohl das ZDF wohl versucht, das richtig mitbekommen habe. Also es gab ja so viele Fernsehauseinandersetzungen. Also ich kam gar nicht hinterher. Teilweise habe ich eine Push bekommen, so von wegen, sehen Sie jetzt live, was ich, eine Spiegel-Push oder was auch immer. Oder teilweise habe ich es erst am nächsten Tag gelesen, einen Bericht über das nächste Fernseh-Event mit Politikern. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gab es dann nochmal im ZDF den Versuch, all die Fragen, also das war jetzt auch, glaube ich, am Donnerstag vor der Wahl oder Mittwoch vor der Wahl, all die Fragen, die in all den anderen Sendungen nicht besprochen wurden, darauf einzugehen. Also was du gerade ansprichst, also ich glaube, KI war nicht dabei, weil ich habe es auch nicht gesehen. Aber was ich gelesen habe, ging es vor allen Dingen um Rente, um Mieten, um die Themen, die jetzt im Gro weggelassen wurden. Ich sag mal grob alles außer Migration.
Ja, genau. Die Quintessenz von Nikolaus Blome jetzt hier im Podcast mit der Zeit ist ja dabei, dass quasi über die Vielzahl der Auftritte man sich ein Bild machen kann, wie souverän ist ein Kandidat oder eine Kandidatin, wie tief ist er oder sie in der Materie drin und da so einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Ja.
Also er wird ja auch gefragt, ob er das Gefühl hat, dass es was bringt und ob er auch als Journalist und langjähriger politischer Beobachter noch überrascht werden konnte. Und tatsächlich wurde er überrascht.
Über den entspannten Olaf Scholz lässt er sich aus, der im Quadrell vor dem Wahlsonntag locker war, echt war, wo er glaubt auch, dass da zwischenzeitlich Scholz verstanden habe, dass er es diesmal nicht schafft, nicht mehr die Kurve kriegt, keine Chance mehr hat, Kanzler zu bleiben.
Und deshalb so ein bisschen loose war eigentlich, ne? Also so, wenn man nichts zu verlieren hat, kann man auch in die Vollen gehen.
Genau. War auch inhaltlich nicht schlecht und er merkt dann an, leider viel zu spät.
Witzigerweise sind wir beiden ja auch zu dem gleichen Schluss gekommen, als wir bei dem Live-Podcast im Thalia Theater in Hamburg waren, mit dem Hamburger Abendblatt, mit dem Chefredakteur dort. Und dort auch haben wir ihn ja so erlebt, quasi wie Nikolaus Blome ihn beschreibt, wo wir beide auch so ein bisschen verwundert waren und du auch sauer, dass er erst jetzt sich so präsentiert.
Bin ich auch immer noch.
Ja, gut, er hat sich da um was gebracht, sage ich mal, ne?
Interessant fand ich die Einordnung auch zu Habeck.
Ja, erzähl.
Ja, das konnte man ja auch verschiedentlich noch nachlesen in den Besprechungen dieser Runden, dass Habeck so ein bisschen die Kraft ausgegangen ist, zumindest am Anfang des Quadrells auf der einen Seite, und dass diese Art von Formaten ihm auch nicht so sehr liegt, weil er zu lange braucht, um auf den Punkt zu kommen, würde ich jetzt sagen, als jemand, der auch lange braucht, um auf den Punkt zu kommen. Und so wie ich regelmäßig nur Gesprächspartner im Privaten verliere, vielleicht auch im Dienstlichen, weiß ich nicht, auf alle Fälle verliere ich kein Millionenpublikum. Das passierte Herrn Habeck vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle.
Ich musste schmunzeln, als Nikolaus Blome sagte, er war in Sorge, weil er war ja quasi selbst hinter den Kulissen, als dieses Quadrell bei RTL war, weil quasi sein Home-Sender und als er sagte, er hatte Angst, dass der ihm noch umkippt oder zumindest ein Pikolöchen reichen, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Aber tatsächlich habe ich auch den Eindruck, also sobald ich das sogenannte Internet öffne, ich irgendwo noch was von Herrn Habeck sehe, ob es bei Instagram ist, er war hier irgendwo in einem Podcast und ist da irgendwo begleitet worden und sowas. Also ich glaube auch, dass er alles mitgenommen hat, was an Öffentlichkeitsarbeit möglich ist. Und tatsächlich habe ich ihn noch am Morgen des 21. Februar, jetzt am Freitag, gesehen, um, ich weiß nicht, 7.45 Uhr im ZDF-Morgenmagazin. Und da war ich echt erschrocken, wie er aussah. Also kann man sicherlich nochmal in der Mediathek nachschauen, weil er hat ein super aufgequollenes Gesicht, ganz kleine Augen, also er sieht einfach durchaus. Also ich glaube, dass der irgendwann sagt, Leute, ich muss mal 7 Stunden am Stück schlafen.
Und vielleicht hat er die Zeit nach der Wahl, diese 7 Stunden zu schlafen und noch länger?
Ja, das ist ja jetzt interessant, weil im Prinzip, das ist ja nur der kleinere Teil dieses Podcasts, den wir heute vorstellen, das Politikteil. Es gibt eine kurze Rückblende, also der Podcast geht eine knappe Stunde. Die ersten 10 Minuten reden sie über, wie war der Wahlkampf und diese ganzen Auftritte. Und dann geht's ja nach vorne, so was erwartet uns diese Woche? Und da geht's ja dann um, was wird passieren?
Genau.
Also er wird ja auch gefragt, worauf muss man achten? Vielleicht schon gibt es erste Indikatoren, wo wir was draus schließen können. Das finde ich eine sehr gute Frage auch.
Ja, und da kam eine erwartbare Antwort im Kontext Schuldenbremse, dass die nicht mehr reformierbar sein könnte, wenn AfD und Linke zusammen eine Sperrminorität hätten.
Genau, die 33%.
Würde man ja wirklich darauf hoffen, dass diese Sperrminorität von der Linken nicht gebaut wird, zusammen mit der AfD. Ich meine, der AfD ist ja da alles zuzutrauen.
Also es wäre ja fatal, ne? Es wären ja keine Verfassungsänderungen, nichts mehr möglich.
So ist das, wenn man sich verkalkuliert als die Parteien, die bisher da alle Chancen hatten, noch was zu tun vor dem Wahl.
Unabhängig auch von der Schuldenbremse erklärt ja auch Blome, dass dann noch nicht mal mehr ein sogenanntes Sondervermögen beschlossen werden könnte. Also es ginge dann gar nichts mehr. Es wäre so eine Pattsituation eigentlich.
Ja, er beschreibt es ja, dass dann links und rechts das System in die Zange nehmen und lahmlegen. Das kann halt passieren. Das liegt aber auch in der Arroganz der Parteien, dass man jetzt eben nichts getan hat im Kontext Schuldenbremse oder Sondervermögen. Auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle oder in der einen oder anderen Partei aus taktischen Gründen.
Genau. Ein Satz, den ich auch crazy fand, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, ob du Nikolaus Blomes Meinung teilst, war: Kommt jetzt doch die FDP auf diese 5%, dann ist sie mit Sicherheit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder in der Regierung. Siehst du das auch so?
Naja, ich befürchte, er hat recht. Das wäre die normative Kraft des Faktischen, dass dann halt mal eine Dreier- oder Viererkoalition, CDU, CSU, SPD und FDP oder dasselbe mit Grün braucht, also eine Deutschlandkoalition oder eine Jamaika-Koalition, das kann schon passieren. Oh, und umgekehrt, wenn sie nicht reingekommen sind, sein sollten, wir nehmen ja vor dem Ergebnis auf, dann dürfte Herr Lindner heute Morgen schon Geschichte sein. Und ich entnehme deinem Gesicht, es gibt schlimmere Vorstellungen für dich.
Ja, also um mal auf mein Lieblingsnachbarland zurückzukommen, Österreich, was nicht alles möglich sein kann, wo Mann auch gar und Frau gar nicht mit rechnet. Also die Wahlnacht, das wird schon hart und da bin ich auch gespannt, ob da noch die ersten Rücktritte in der Nacht passieren werden, die es ja gegebenenfalls geben könnte. Also kommt drauf an, wie weit sie auszählen, ne? Also es gibt ja wohl auch einen Rekord bei den Briefwählern und bei den Briefwahlstimmen. Die sind ja dann immer zuerst ausgezählt, weil damit können sie ja dann schon gleich loslegen. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr wir mit einem belastbaren Ergebnis rechnen können. Sehr interessant fand ich auch, wie Nikolaus Blome nochmal auf die AfD eingeht, dass da die Demoskopen wohl gelernt haben und dass er davon ausgeht, dass die Umfragen, die Sonntagsfragen, die es bisher gibt, dass die präziser sind als früher.
Ja, hoffentlich. Oder nur nach unten abweichen. Wie findest du denn die Aussicht, dass möglicherweise der Kanzler der Herzen, nenne ich ihn jetzt mal, und nein, Markus, ich meine nicht dich, sondern blicke Richtung Norden, Richtung Flensburg, dass Herr Habeck sich komplett verabschieden könnte?
Ich war überrascht darüber, muss ich sagen. Also das war so eine Theorie, die ich jetzt in diesem Podcast auch das erste Mal gehört habe. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ich glaube, weil ich weiß nicht, wie weit der Habeck tatsächlich eitel ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem bereit wäre, auch Oppositionsführer zu werden. Besides AfD, bla bla bla. So, ne? Aber ich könnte mir vorstellen schon, dass er Fraktionschef, also das Oppositionsthema wird ja jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger medial diskutiert für die Grünen.
Fraktionsvorsitzende könnte natürlich auch Annalena Baerbock sagen, das macht sie. Mhm. Oder jemand ganz anders. Also gibt es noch mehr Strömungen in der Partei.
Glaubst du, dass Habeck ganz verschwindet und sagt, ich gehe jetzt fischen in Dänemark? Glaube ich nicht.
Die Frage ist ja, geht er freiwillig oder wird er dazu gebracht zu gehen? Ja, also das, ich habe mir da vorher keine Gedanken dazu gemacht, wie wahrscheinlich dieses Szenario tatsächlich ist. Wird sicherlich auch am Wahlergebnis der Grünen abhängen, aber absehbar ist ja schon jetzt, dass die Chance, die er vielleicht gehabt hätte, und das sagt Blome ja auch, dass es die eben 2021 gegeben hätte.
Definitiv, da, also was er da gesagt hat zum letzten, ne, wäre halt nicht Baerbock, sondern er angetreten, wäre vielleicht sogar Kanzler geworden. Also das glaube ich schon. Tatsächlich war das für mich total überraschend. Es kam, hat mich ein bisschen kalt erwischt, diese Theorie, weil ich davon noch nichts gehört und gelesen habe. Aber natürlich theoretisch. Also was ein bisschen dagegen spricht, dass er dann rausgepusht oder gedrückt wird, ist, dass von allen Ampelparteien die Grünen ja mit den wenigsten Verlusten gewählt werden. Also wenn die 1-2 Prozentpunkte verlieren, ist es jetzt nicht erdrutschartig. Und da würde ich gern schon zum nächsten Thema kommen, nämlich es geht darum, dass eigentlich schon zementiert ist, dass die SPD ihr schlechtestes Ergebnis holen wird. Zitat, da fliegt das Dach weg.
Ich befürchte allerdings für die Sozialdemokraten, dass sie sich in den nächsten Tagen, nächsten Wochen genauso verhalten werden wie immer.
Das heißt?
In den letzten Jahren. Also es hat ja mal geknallt früher, wenn die unter 40% gekommen sind. Ja, ja, genau. Und jetzt sind sie in der Situation, dass eigentlich schon die 10% bald sichtbar werden, auch bundesweit.
Naja.
Und sie also sich aber nicht hinterfragen. Naja, also wo werden sie landen? 15, 16, 17% maximal.
So wie die Grünen dann auch, ja.
Ich glaube eher bei 14 tatsächlich. Mal gucken, wie die Leute tatsächlich wählen. Am Ende des Tages bringt Blome ja hier auch nochmal das altbekannte Thema auf das die SPD keine Antwort findet seit etlichen Jahren, nämlich dass die AfD die eigentliche Arbeiterpartei mittlerweile ist.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich dramatisch, wenn man sich das überlegt, wie da die Partei abstürzt. Und was ich auch gut finde, ist natürlich die ganze Diskussion rund um die Zukunft der Union, die ja die letzte große Volkspartei ist, in nicht nur in Deutschland, sondern auch die letzte konservative von in Europa im Prinzip, von den alteingesessenen Parteien, die es nach dem Krieg zumindest in Westeuropa gegeben hat.
Ja, ist so. Also interessant fand ich auch, ich habe davon noch nichts gelesen, Stichwort, wie kann es weitergehen, ob Scholz direkt abtreten wird, was ja Blome eher nicht glaubt, sondern dass der halt noch durchzieht, bis sein Nachfolger bestimmt ist und seine Regierung gebildet hat.
Ja, das ist ja auch Verfassungsrecht, ne?
Er würde dann übernehmen und man geht halt davon aus, dass er dann auch eine ordentliche Übergabe macht. Also es war dann die Frage, was ist denn, wenn dann jetzt hier übernächste Woche ein Treffen in Paris ist mit Macron und sowas. Er würde dann ja wahrscheinlich sich absprechen mit Merz und als noch Kanzler dahin fliegen, während Merz dann noch sondiert.
Ja, und das ist auch in Ordnung und da glaube ich auch, dass die beiden, egal was man gegen Merz oder Scholz vorzubringen hat, sicherlich auch zu Recht. Ich glaube, dass diese beiden 60-Plus-Männer in der Lage sind, das ordentlich zu machen. Es gibt ja die Frage, kommt BSW rein? Es gibt die Frage, kommt die FDP rein? Mhm. Wie stark wird die Linke?
Also am Freitagmorgen gab es dann nochmal eine Umfrage, eine Sonntagsfrage vom ZDF, nachdem diese letzte große Runde war. Und die sahen ja schon die Linke bei 8% und die FDP auch drin mit 5.
Ja, das wird einfach spannend zu sehen, was da passiert. Und ich habe jetzt gar nichts gesehen vor der Wahl zumindest nicht bis zur Aufnahme dieser Folge, was denn passiert mit den Mehrheitsverhältnissen, wenn es BSW doch irgendwie reinschaffen würde.
Ein Thema, was ich noch gerne kurz ansprechen möchte, bevor wir zum Ende kommen. Stichwort nochmal SPD. CDU wird Korken knallen lassen. Sie sind jetzt wieder drin und sie werden wieder den Kanzler stellen. Keine Frage, das wissen wir. Wer jetzt verhandeln wird, wird Scholz mit am Tisch sein oder nicht? Oder wird er einfach jetzt die Regierungsgeschäfte weiterführen?
Er wäre gut beraten zu sagen, jetzt ist mal gut. Ich bringe das hier noch sauber zu Ende, meine Amtszeit, bis das der neue Bundeskanzler gewählt ist. Aber die Vorstellung, Olaf Scholz führt Verhandlungen über eine Regierung nach seiner Regierung, der er nicht angehören wird, wäre dann echt ein Treppenwitz. Und ich weiß nicht, ob sich der Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja immerhin der Bundeskanzler war, sich so lächerlich machen möchte.
Also irgendjemand muss sich ja dann auch rechtfertigen für die Ergebnisse. Wird Scholz reichen, wenn der weg ist? Oder muss Herr Klingbeil vielleicht auch dran glauben einerseits? Oder wird der jetzt dann noch mitverhandeln mit Herrn Merz? Oder macht das schon Herr Pistorius? What do you think?
Gute Frage. Nächste Frage. Vielleicht muss Frau Esken dran glauben.
Stimmt.
Zumindest in ihrer Rolle als Co-Parteivorsitzende. Mhm. Dann gibt's den Nachfolger von Kevin Kühnert, der mich auch 0,0 überzeugt hat persönlich. Mhm. Ich finde auch den Wahlkampf, den die SPD geliefert hat, unglaublich schlecht. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Aber ich weiß es nicht. Ich traue schon Herrn Scholz zu, dass er nochmal kämpft à la Schröder, um so viel wie möglich rauszuholen für seine Partei.
Also meinst du, er würde noch mit in die Verhandlungen gehen, auch wenn er...
Na, ich weiß nicht, ob in die Verhandlungen, aber zumindest in diese Übergangsphase vor Verhandlungen möglichst eben viel Terrain irgendwie zu fordern. Mhm. Mal sehen, was passiert.
Also ja, Blume sagt ja auch, dass die SPD erwarten wird, von der CDU auf Augenhöhe zu sprechen, auch wenn sie nur bummelig die Hälfte der Stimmen holen. Also gehen wir mal davon aus, ne, SPD holt 16% und die CDU rund um die 30. Und dass sie auch fordern werden, ungefähr die Hälfte der Ministerien zu bekommen und so.
Und in dem Moment haben wir natürlich das Problem auf Unionsseite, dass wenn man Herrn Söder ernst nehmen darf mit seiner Drohung, er unterschreibt in seiner Funktion als Chef der CSU keinen Koalitionsvertrag mit den Grünen. Mhm. Mit wem soll Merz denn sprechen? Ja, also es gibt dann auch keine Alternative zu sagen, also gehen wir mal von der Notwendigkeit aus eines Bündnisses der Union mit zwei weiteren Koalitionspartnern. Ja, könnten SPD und FDP sein, ist glaube ich für Herrn Merz ohnehin schon die Hölle, sind vier Parteien. Ja, wenn ich dann noch nicht mal die Alternative hätte, zu sagen, ich tausche die SPD mit den Grünen, das wird sicherlich nicht leicht und eine in ihrer Ehre gekränkte Sozialdemokratie ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so easy zu handeln. Und dann werden auch innerhalb der SPD wieder die Diskussionen aufkommen, ist Opposition nicht gut für die Erneuerung? Kann man so oder so sehen. Wahrscheinlich bisher hat es nicht geholfen, wenn sie in der Opposition waren, dass sie irgendwie für Erneuerung gesorgt haben, aber sie waren halt auch lange nicht in der Opposition, sondern haben eben ja mit Frau Merkel
fast regiert. Das stimmt. Als kleinen Seitentipp möchte ich noch einen zweiten Podcast in die Shownotes hängen, den ich vergangene Woche gehört habe, Apokalypse und Filterkaffee mit dem Demokratieforscher Professor Michael Koss von der Universität Lüneburg, der eine sehr interessante Theorie über, warum es gut war, nicht Herrn Pistorius als Kanzlerkandidaten aufzustellen und dass er jetzt quasi Gewinner der SPD-Misere werden könnte, indem er nämlich vorher nicht verbrannt wurde. Er erläutert es sehr cool, sehr sympathischer Typ, werde ich mit reinhängen. Finde ich, gibt nochmal eine neue Perspektive auf die SPD-Entscheidungen möglicherweise.
Ja, finde ich auch einen guten und hörenswerten Tipp. Mhm. Ich glaube, wir haben hier nicht das letzte Mal über das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 gesprochen. Egal, wie es ausgegangen ist, da muss man kein Prophet sein.
Nein. Und wir haben noch die Außenpolitik und sowas noch gar nicht besprochen, wie das da aussehen könnte. Wir haben noch viel zu erzählen, viel zu hören und viel zu rezensieren sozusagen. Kurze Zusammenfassung. Empfiehlst du das Politikteil mit Herrn Blume? Hilft das?
Ja, empfehle ich, um sich ein bisschen Gedanken zu machen, was kann jetzt passieren die nächsten Tage. Mhm. Es wird ja wahrscheinlich so sein, dass am heutigen Montag der ein oder andere Sonderpodcast rauskommt. Maybe. Zu den Ergebnissen der Wahl und dann die nächsten Tage auch. Mhm. Ja, und es kann spannend werden, Hoffentlich bekommen wir keine österreichischen Verhältnisse. Mhm. Das wünsche ich uns und das wünsche ich auch ganz Europa. Das wünsche ich nicht nur dem Land hier, sondern wirklich auch den europäischen Nachbarn angesichts der geopolitischen Situation. Gut. Und ich glaube, wir werden auch den ein oder anderen interessanten Moment einfach sehen, die Woche, was sich da innerparteilich tut. Und da könnte es ganz viel Dynamik geben.
Kann ich nur so unterschreiben.
Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche.
Absolut. Hoffentlich nicht zu traurig. Und kommt gut durch und wir hören uns nächsten Montag wieder. Alle Infos findet ihr in den Shownotes wie immer.
Bis dahin, danke. Ciao.
Tschüss.